Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Pflegeversicherung, die gibt es seit 30 Jahren, aber sie ist chronisch klamm. Die Gesundheitsministerin will sie jetzt retten und wieder fit machen. Wie, das hören wir gleich. Außerdem, es gibt Anzeichen, dass Deutschland als Pharma-Standort nicht mehr so attraktiv ist. Zwei Unternehmen fahren ihre Investitionen hier deutlich zurück. Und die Reform des Ehegattensplittings, da gibt es einen neuen Vorschlag, der Familien mit Kindern besser stellen soll. Ja, das blüht sehr vielen von uns, dass wir irgendwann mal pflegebedürftig werden. Manche, die jetzt zuhören, sind es vielleicht schon. Andere pflegen Angehörige selbst zu Hause oder mithilfe von Pflegediensten. Was eine Riesenleistung ist und nebenbei die Pflegekosten insgesamt noch etwas dämpft. Denn richtig teuer ist Pflege im Heim. Trotzdem steuert die Pflegeversicherung auf den Bereich tiefrot zu. Deshalb steht seit langem eine Reform an und hier kommt sie. Heute hat Nina Warken, die Gesundheitsministerin, den ersten Aufschlag gemacht und Volker Fintermer in unserem Hauptstadtstudio. Du hast dir das angeschaut. Lass uns mal sehen, wo gespart werden soll. Wird es in Zukunft schwieriger sein, überhaupt einen Pflegegrad zu bekommen oder einen höheren Pflegegrad zu bekommen, wenn es einem schlechter geht?
Naja, Sandra, zumindest sollen die Kriterien für die einzelnen Pflegegrade angehoben werden. Da heißt es ja wirklich schon lange, dass die Politik da bei der letzten großen Reform, die ja seit 2017 in Kraft ist, eigentlich zu großzügig war und über das hinausgegangen ist, was die Wissenschaftler damals empfohlen haben und deshalb auch mit zu steigenden Zahlen und eben auch Ausgaben in der Pflege beigetragen hat. Und jetzt sollen die Leistungsansprüche in den einzelnen Pflegegraden neu geordnet werden, etwa die Leistungen im Pflegegrad 1 auf solche Leistungsansprüche konzentriert werden, die eine präventionsorientierte Wirkung aufweisen, also als Beitrag zur Pflegevermeidung, und die Voraussetzungen für die Einstufen in die weiteren Pflegegrade, die werden jeweils leicht angehoben, um eben dieses System auch finanziell zu entlasten. Da stehen dann 2,6 Milliarden Euro, die dadurch gespart werden sollen. Aber das gilt nicht für Pflegebedürftige, die bereits eingestuft sind. Da soll es auch einen umfassenden Besitzstandsschutz geben, nur bei eben hin und wieder notwendigen Neubewertungen. Da soll es dann auch zu Änderungen kommen können.
Änderungen soll es auch geben für pflegende Angehörige. Sind die Änderungen zum Guten für die Angehörigen?
Naja, zum Teil. Also sie sollen zumindest bei den ersten Pflegegraden eine Pflegebegleitung an ihrer Seite bekommen, die sie da auch professionell unterstützen soll, auch als Ansprechpartner beispielsweise für alle weitergehenden Fragen. Und dafür werden aber auf der anderen Seite die bisherigen finanziellen Leistungen in der Pflegestufe 1 gekürzt, weil das muss ja dann auch bezahlt werden, wenn man so eine professionelle Pflegebegleitung hat. Und negativ zu Buche schlagen andere Dinge auch, beispielsweise die Beiträge, welche die Pflegeversicherung als versicherungsfremde Leistung dann für die Rentenabsicherung der pflegenden Angehörigen zahlt, die werden in Zukunft auf 70% der bisherigen Beträge beschränkt. Also auch da soll Geld gespart werden. Das betrifft dann eben auch die Bildung zukünftiger Rentenansprüche aus der Pflege, die dann geringer ausfallen werden. Also ein doppeltes System mit leichten Boni und Einschränkungen gleichermaßen.
Wenn das alles so durchkommt, dann wird sich auch was ändern, Volker, für Menschen, die schon im Heim sind. Was denn?
Naja, da soll es zumindest einen Mechanismus geben, durch den künftige Preissteigerungen nicht mehr einseitig zulasten der Pflegebedürftigen sich ausbreiten sollen. Aber angesichts der finanziellen Lage der Pflegeversicherung ist da eine Deckelung oder eine stärkere Begrenzung des Eigenanteils derzeit nicht möglich, heißt es da. Das wäre nur möglich, wenn die Länder schon einen länger geforderten höheren Anteil an den Investitionskosten tragen würden. Und künftig greift auch ein anderer Rhythmus bei den Entlastungszuschlägen für die direkten Pflegekosten. Dieser Zuschlag, der wird ja im Moment nach der Aufenthaltsdauer gestaffelt gezahlt. 15% im ersten Jahr, 30 im zweiten, 50 im dritten und bis zu 75% ab dem vierten Jahr im Pflegeheim. Und da soll jetzt eben auch die Verweildauer in den einzelnen Stufen angehoben werden. Es dauert also länger, bis man höhere Zuschläge bekommt. Und die Zuschläge, die gelten ja nur für die Pflegeleistung, nicht für die Heimunterbringung und anderes mehr.
Klingt nach Sparprogramm. Also insgesamt, die Bundesgesundheitsministerin setzt da den Rotstift an. Aber abgesehen davon will sie ja auch mehr Geld in die Pflegekasse reinkriegen. Wo kommt das her?
Ja, bleiben wir noch kurz beim Sparprogramm. Über 7 Milliarden sollen da insgesamt eingespart werden und 3,9 Milliarden will die Ministerin dem Entwurf zufolge mehr einnehmen. Und auf der Einnahmeseite ist das vor allem wie in der Krankenversicherung die Beitragsbemessungsgrenze, die angehoben werden soll. Auch der Zuschlag für Versicherte ohne Kinder, das hatten wir schon länger in der Debatte, soll um 0,1% steigen. Und die beitragsfreie Mitversicherung von Familienangehörigen soll ebenfalls eingeschränkt werden, so wie wir das auch aus der gesetzlichen Krankenversicherung schon kennen. Und außerdem sollen die Arbeitgeber künftig einen vollen Beitragssatz für Minijobber zahlen. Und nicht zuletzt wird auch die Rückzahlung von gewährten Bundesdarlehen in die Zukunft verschoben, um eben den finanziellen Druck für die Krankenkassen zu nehmen.
Nochmal kurz dann, wie kommt noch mehr Geld in die Kasse rein?
Ja, das meiste Geld kommt tatsächlich durch die Einsparungen und eben durch die finanziellen Belastungen der Versicherten. Das ist die große Frage. Insgesamt würde ich sagen, das sind einige Verbesserungen in dem System, beispielsweise durch den Ausbau der Prävention oder die fachliche Pflegebegleitung und auch die Gesundheitscheck, die es im Vorfeld gibt und die wir im Wert auf Prävention legen. Die haben auch große Vorteile, aber alles in allem, und das ist auch die Kritik, die beispielsweise vom Verband der gesetzlichen Krankenkassen kommt, werden die Versicherten und ihre Angehörigen die Hauptlast der Reform tragen müssen.
Danke, Volker Fintermer, auch für diese Einschätzung jetzt noch am Schluss. Deutschland ist noch immer stark als Pharma-Standort, wenigstens etwas. Aber dieses Bild bekommt jetzt Risse. Gestern kamen da gleich zwei schlechte Nachrichten. Gleich zwei große Pharmaunternehmen haben gestern Abend gesagt, dass sie gar nicht mehr in Deutschland investieren wollen, beziehungsweise nur noch halb so viel wie geplant. Einmal Eli Lilly aus den USA und zum anderen Boehringer Ingelheim. Beides trifft Rheinland-Pfalz und beides hängt, so sagen die Arzneimittelhersteller selbst, mit der Gesundheitspolitik der Bundesregierung zusammen. Mischa Erhardt darüber, was das jetzt bedeuten könnte.
Der Chef des US-Pharmakonzerns Eli Lilly sprach mit Blick auf die geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen in Deutschland von einem so wörtlich schrecklichem Signal. Deutschland werde bei der Unterstützung der Pharmaindustrie auf den letzten Platz der europäischen Märkte zurückfallen. Für Edgar Walk, den Chefvolkswirt des privaten Bankhauses Metzler, kommen die Ankündigungen nicht überraschend.
Weil wir das schon in anderen Branchen gesehen haben, zum Beispiel in der Industrie. Da hatten wir ein baden-württembergisches Industrieunternehmen, das sogar die Produktion aus Baden-Württemberg in die Schweiz verlegt hat. Also tatsächlich sehen wir hier leider das in vielen Branchen.
Auch Boehringer aus Ingelheim am Rhein hat angekündigt, einen geplanten hohen dreistelligen Millionenbetrag nicht mehr in deutsche Standorte stecken zu wollen. Die Rede ist von 900 Millionen Euro. Eli Lilly ist gerade dabei, einen großen Produktionsstandort in Alzey hochzuziehen. Der Rohbau stehe fast, der Innenausbau sei fortgeschritten, ursprünglich geplantes Investitionsvolumen 2,3 Milliarden Euro. Den noch ausstehenden Umfang des Projektes will das Unternehmen nun um 50% reduzieren. Bis zu 1000 Fachkräfte wollte Eli Lilly in Alzey in Forschung und Produktion von Abnehmspritzen ursprünglich beschäftigen. Jetzt soll die Anlage nur noch im Mindestumfang in Betrieb gehen. Die Unternehmen nennen explizit als Grund für den Rückzug bei ihren Investitionen die Sparvorhaben der Bundesregierung im Gesundheitswesen. Auch das wundert Edgar Walk nicht.
Wir sehen gerade für die Pharmabranche, aber auch andere Branchen, dass die Rahmenbedingungen insgesamt in den Umfragen von den Unternehmen in Deutschland als nicht sehr optimal oder nicht sehr gut eingeschätzt werden.
Die Sparpläne im Gesundheitswesen sollen ab der kommenden Woche im Bundestag beraten werden. Deswegen dürften die Ankündigungen nicht zufällig genau jetzt veröffentlicht worden sein. Die Sparpläne sehen eine einnahmeorientierte Ausgabenpolitik vor, sprich, nur in dem Umfang wie die Einnahmen dürfen auch die Ausgaben steigen. Die Pharmahersteller sollen ihren Beitrag unter anderem über höhere Rabatte und verschärfte Erstattungsregeln leisten. Die Pharmalobby kritisiert, dass diese Abschläge aber in ihrer Höhe für die kommenden Jahre noch nicht feststehen und das erschwere die Planung von Investitionen, kritisiert man beispielsweise beim Verband der forschenden Pharmaunternehmen VFA.
Wir sehen und erwarten, dass dieser Abschlag über die Jahre deutlich, deutlich steigt. Und das ist etwas, was erhebliche Einschnitte sind. Und das muss man auch dann in den Kontext setzen, dass das ja auch eigentlich die Mittel sind, die zur Refinanzierung von Investitionen, Forschungsaktivitäten notwendig sind. Wenn die nicht mehr fließen, hat man an der anderen Stelle eben entsprechenden Verlust.
So Klaus Michelsen, der Chefvolkswirt des VFA, unlängst in einem Podcast des Verbandes. Ein weiterer Grund für ein mögliches Herunterfahren von Investitionen hierzulande schließlich ist auch die Zollpolitik der US-Regierung.
Was steht natürlich noch im Raum und ist ganz klar, dass sich dann der Export nicht mehr lohnt, wenn die Zölle hoch sind oder zu hoch werden könnten. Und deshalb, denke ich, spielt es auch natürlich eine Rolle, dass dann Unternehmen sich überlegen, vor Ort in den USA zu produzieren.
Sagt Volkswirt Edgar Walk von Metzler. So hat der Chef von Eli Lilly auch angekündigt, dass die für Deutschland gestrichenen Investitionen in den Aufbau eines Werkes in Pennsylvania gehen dürften. Und Boehringer Ingelheim hatte wie andere Pharmaunternehmen auch eine Art Abkommen mit der US-Regierung geschlossen, um Pharmazölle zu umgehen. Eine Bedingung in diesen Vereinbarungen ist es, in Produktion und Forschung in Amerika zu investieren.
Verheiratet sein, das ist in Deutschland nicht nur eine Sache des Gefühls, sondern die Ehe ist auch eine Wirtschaftsgemeinschaft. Eheleute werden zum Beispiel beim Steuerzahlen, wenn sie wollen, in einen Topf gepackt und jeder zahlt dann die Hälfte der Steuer. Paare, bei denen einer sehr gut verdient und der andere nicht so viel, können damit eine Menge Steuern sparen. Aber gestern hat die EU-Kommission gesagt, dass das Ehegattensplitting in Deutschland aus ihrer Sicht dringend reformiert gehört. Viele Ökonominnen und Ökonomen stimmen zu. Ein ganzes Team renommierter Forscher hat jetzt wieder einen Vorschlag gemacht, wie man das Splitting so verändern könnte, dass vor allem Paare mit Kindern mehr davon haben. Angestoßen hat das Ganze Nicola Fuchs-Schündeln, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Guten Tag, Frau Fuchs-Schündeln.
Guten Tag, Frau Fitzer.
Frau Fuchs-Schündeln, es gibt dieses Ehegattensplitting schon seit Ende der 50er Jahre. Warum wollen Sie jetzt was dran ändern?
Was sich bei den 50er Jahren geändert hat, sind zwei fundamentale Dinge. Erstens war es in den 50er Jahren relativ normal, dass die Ehefrauen zu Hause geblieben sich um die Kinder gekümmert haben. Es gab kaum Kinderbetreuung. Diese klassische Aufteilung, der Mann arbeitet, die Frau kümmert sich um Kinder und den Haushalt, war damals eben üblich, ist es heute nicht mehr. Es hat sich gesellschaftlich sehr viel entwickelt. Es hat sich auch verändert, das Unterhaltsrecht nach der Scheidung. Also wenn sich zwei Ehepartner scheiden lassen, so war es früher so, dass der Besserverdienende eigentlich ein Leben lang Unterhalt zahlen müsste für den geringer verdienenden Partner, sodass sich Frauen auch auf dieses Modell einlassen konnten. Heute, seit der Unterhaltsreform 2008, stehen Frauen nach der Scheidung eigentlich auf sich selbst gestellt da. Deswegen ist es für sie auch wichtig, innerhalb der Ehe zu arbeiten, sodass sie auch nach einer eventuellen Scheidung im Arbeitsmarkt Erfolg haben können. Und drittens, was sich geändert hat, ist, dass in den 50er Jahren die allermeisten Kinder innerhalb von Ehen aufgewachsen sind. Heute ist das anders. Es gibt sehr viele Kinder, die in Partnerschaften aufwachsen, wo die Eltern nicht verheiratet sind, die bei Alleinerziehenden aufwachsen. Also ist das Ehegattensplitting früher eigentlich auch ein familienpolitisches Instrument gewesen. Heute ist das aber nicht mehr so sehr der Fall. Und das wollen wir ändern und wieder gezielter eben auch Familien fördern.
Was wollen Sie denn jetzt konkret tun?
Also unsere Reform hat genau drei Ziele. Erstens wollen wir nach wie vor die Ehe als Verantwortungsgemeinschaft steuerlich anerkennen. Aber zweitens wollen wir Familien mit Kindern gezielter fördern. Und drittens die Erwerbsanreize für Zweitverdienende, also in der Regel die Frauen, erhöhen. Und was wir da vorschlagen, ist, dass wir vom Ehegattensplitting übergehen zu einem Realsplitting, wie es heutzutage schon angewendet wird, wenn sich Ehepartner trennen. Das heißt, nach wie vor kann der besser verdienende Partner einen Teil seines Einkommens auf den geringer verdienenden übertragen. Aber diese Übertragung ist gedeckelt bei 13.800 Euro. Und genauso würden wir es jetzt auch innerhalb der Ehe vorschlagen. Damit ist es nach wie vor so, dass wenn zwei Menschen heiraten, sich die Steuerlast nie erhöht und in den allermeisten Fällen niedriger wird. Und zweitens schlagen wir vor, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen, die dem Staat durch diese Reform zukommen würden, direkt zurückfließen an Familien durch eine Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages. Und wir haben in Simulationsrechnungen ausgerechnet, dass beide um 22% erhöht werden könnten, man eben vom Ehegattensplitting zum Realsplitting übergeht. Das wäre also eine erhebliche Förderung von Familien und Paare mit Kindern würden ganz klar von der Reform profitieren. Aber eben auch Alleinerziehende mit Kindern.
Aber Paare ohne Kinder, bei denen einer sehr gut verdient, in der Regel der Mann, und einer nicht so gut verdient, die wären die Verlierer, oder?
Die wären die Verlierer, genau. Die Verteilungseffekte sind so, dass erstmal insgesamt Paare mit Kindern und eben Alleinerziehende mit Kindern profitieren und Paare ohne Kinder nicht profitieren. Und sie wären insbesondere so, dass Haushalte mit niedrigen oder mittleren Einkommen auch steuerlich entlastet würden. Aber Haushalte mit hohen Einkommen, in dem ein Partner deutlich mehr verdient als der andere und insbesondere solche ohne Kinder, das wären diejenigen, die jetzt steuerlich mehr belastet würden. Wir sprechen hier wirklich über relativ gut verdienende Haushalte.
Aber trifft das dann eben nicht auch Paare, die sich selber zur Mittelschicht zählen, also mit durchschnittlichem Einkommen und nicht nur sehr gut verdienende?
Wir haben uns das in Simulationsergebnissen angeschaut und es ist tatsächlich so, dass im Durchschnitt nur die 20% bestverdienenden Haushalte finanziell stärker belastet werden. Und das kommt eben genau dadurch, dass wir diesen Abstand zwischen den beiden Einkommen von 27.000 Euro haben müssen. Und den bekommen sie halt in der Regel nur bei Paaren, in denen mindestens ein Partner auch schon relativ gut verdient. Also wir schauen hier wirklich in die obersten 20% der Haushalte.
Rechnen Sie mal ganz kurz für uns durch, wie viel ein Paar ohne Kinder verlieren könnte, ein durchschnittliches Paar, und wie viel ein Paar mit Kindern gewinnen könnte.
Im Durchschnitt ist es so, dass ein Paar ohne Kinder 316 Euro mehr Steuern bezahlen müsste im Jahr. Ein Paar mit Kindern würde allerdings 585 Euro weniger Steuern bezahlen, beziehungsweise eben vom höheren Kindergeld oder höheren Kinderfreibetrag profitieren. Und auch Alleinerziehende profitieren von der Reform. Für sie würde im Durchschnitt das verfügbare Einkommen um 417 Euro steigen.
Jetzt werden viele sagen, sie haben eine Mission damit, nämlich die Erwerbstätigkeit von Frauen zu erhöhen, also die Erwerbsanreize zu erhöhen. Aber sind Frauen wie nicht auch Männer in einer Ehe komplett frei, das für sich selbst zu entscheiden, wie sie sich aufteilen?
Erstmal würde ich widersprechen, dass wir eine Mission haben. Es ist ja so, dass wir in Deutschland tendenziell in einen Arbeitskräftemangel hineingehen. Und wir werden in den kommenden Jahrzehnten die Babyboomer-Generation haben, die in die Rente geht. Und dadurch wird die Zahl der Menschen im erwerbstätigen Alter um 10% sinken. Also wir brauchen wirklich dieses Erwerbspotenzial. Und wir haben viele Frauen, wir bilden sie sehr gut aus in der Schule, in den Unis, in den Lehren, die sich eben nicht voll in den Arbeitsmarkt einbringen. Es ist einfach eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit, dass wir das angehen. Auch diejenigen Gruppen, die wirklich mehr arbeiten können, das sind die verheirateten Frauen. Denn viele arbeiten, aber sie arbeiten Teilzeit. Und zweitens ist es so, dass natürlich die Entscheidung, wer arbeitet oder nicht, jedem Paar selbst überlassen bleibt. Das ist ja auch bei unserem Modell so. Aber mit egal welche Steuer der Staat auferlegt, setzt er eben gewisse Anreize. Und beim Ehegattensplitting sind die Anreize für den Zweitverdiener zu arbeiten halt relativ gering. Wenn es eine Frau relativ wenig Stunden arbeitet, ein relativ niedriges Einkommen hat, so fällt für sie dennoch ein sehr hoher Steuersatz dadurch an, während der Mann eher davon profitiert. Und wenn die Frau dann eben auf ihren Gehaltszettel schaut, so sieht sie, dass eben vom Brutto und Netto sehr wenig übrig bleibt. Und das verringert eben die Anreize, wirklich die Arbeit auszuweiten.
Jetzt heißt es rechtlich schon seit langem, Ehegattensplitting ändern, das geht so gut wie gar nicht, denn da grätscht fast immer das Verfassungsgericht ein, das Bundesverfassungsgericht. Denn Ehe und Familie sind vom Grundgesetz geschützt. Steht das Grundgesetz Ihrem Reformvorschlag nicht im Weg?
Nein, das Grundgesetz steht dem nicht im Weg. Denn auch bei uns ist es ja so, dass die Ehe als Verantwortungsgemeinschaft anerkannt wird durch diesen Übertragungsbetrag. Die Grundidee dahinter ist eben, ja, die Ehepaare stehen füreinander ein und das soll steuerlich anerkannt werden. Und das findet in unserem Modell auch statt. Und kein Ehepaar würde sich nach der Eheschließung steuerlich schlechter dastehen als vor der Eheschließung mit diesem Modell, das wir vorschlagen. Und es ist auch bemerkenswert, dass eben auch ehemalige Verfassungsrichterinnen sich unserem Reformvorschlag anschließen. Also unter den Juristen ist eigentlich die breite Meinung, das ist alles konform mit dem Grundgesetz, was nicht konform war, was wir vor 1958 hatten. Denn da war es ganz klar der Fall, dass nach der Eheschließung die Steuerlast gestiegen ist. Aber in unserem Modell wäre das nicht der Fall. Sie würde für die allermeisten Paare weiterhin sinken.
Also
Sie sagen, die anderen gleich bleiben.
Sie sagen, viele Juristen sind an Bord. Wer nicht an Bord ist, sind viele Politiker, insbesondere aus Parteien mit einem C im Namen. Für die ist das ein sehr heißes Eisen, haben wir heute Morgen auch schon hier im Programm gehört. Wie überzeugen Sie die?
Was insbesondere der CDU und der CSU sehr wichtig ist, ist eben, dass die Ehe steuerlich anerkannt wird. Und das tut sie eben auch in unserem Vorschlag. Deswegen sehe ich da die Kritik eigentlich nicht als gegeben an. Weiterhin sagen wir, ja, es ist so, Ehepartner stehen füreinander ein. Der Staat profitiert natürlich auch davon und das sollte steuerlich anerkannt werden. Und deswegen enthält unser Vorschlag auch diesen Übertragungsbetrag.
Nicola Fuchs-Schündeln, sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin und eine von vielen Ökonominnen und Ökonomen, die sich gerade wieder geäußert haben und gesagt haben, das Ehegattensplitting muss reformiert werden. Wir haben eine Alternative. Danke, Frau Fuchs-Schündeln.
Danke, Frau Pfister.
Wir sind auf der Einflugschneise zum Bericht von der Börse und da hat sich heute beim DAX vorab schon etwas Grundsätzliches getan. Da fliegen nämlich in bestimmten Abständen Unternehmen raus aus dem DAX, die sich an der Börse etwas schwerer getan haben, andere steigen auf. Wer genau aufsteigt diesmal, das ist auf den ersten Blick etwas überraschend. Konstantin Röse.
Nach 30 Jahren in der zweiten Börsenliga steigt Hochtief in den deutschen Leitindex auf. Der Baukonzern aus Essen profitiert vor allem in den USA massiv vom Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Entsprechend stieg der Aktienkurs in den letzten Monaten. Sehr knapp verpasst hat die Lufthansa den Sprung in den DAX. Schon im Februar hatte der Pilotenstreik den Börsenwert belastet und einen Aufstieg verhindert. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zuletzt gab es auch bei den Absteigerkandidaten. Die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE muss ihren Platz im wichtigsten Aktienindex Deutschlands räumen und steigt in den MDAX für mittelgroße Unternehmen ab. Auch in den kleineren Indizes hat es Bewegung gegeben. Siltronic, Süß Microtech und Elmos Semiconductor haben zuletzt stark vom Boom rund um KI profitiert. Die drei Unternehmen aus der Halbleiterbranche steigen vom SDAX in den MDAX auf. Die deutsche Börse überprüft alle drei Monate ihre Aktienindizes. Nach der großen DAX-Reform 2021 hat der Börsenbetreiber seine Kriterien angepasst. Seitdem entscheidet der Börsenwert der frei handelbaren Aktien über die Rangfolge der Konzerne im Index. Wichtig sind die Änderungen vor allem für große Fonds, die jetzt ihre Portfolios anpassen müssen.
Ja, also Hochtief ist jetzt im DAX. Baukonzerne sind jetzt nicht unbedingt die allerheißesten Kandidaten für die alleroberste Börsenliga. Es wird ja angeblich zu wenig gebaut. Wir reden deshalb nochmal mit Claudia Werle darüber in Frankfurt an der Börse. Claudia, kann es sein oder wie kann es denn überhaupt sein, dass der Börsenwert von Hochtief sich seit 3 Jahren vervierfacht hat?
Das ist ja eben schon ein bisschen angeklungen. Hochtief baut ja nicht nur hier in Deutschland, sondern das ist ein global agierender Baudienstleister, der ja wirklich auf der ganzen Welt Infrastrukturprojekte plant, baut, finanziert, auch betreibt. Also da geht es um viel mehr als um den Bau von Straßen, Brücken, Tunneln, Flughäfen oder um die Errichtung von Wolkenkratzern. Hochtief profitiert nun vom Hype rund um das Thema künstliche Intelligenz, denn es werden neue Rechenzentren gebaut. Es geht um Infrastrukturmaßnahmen, ganz speziell in den USA, von hohen Gewinnzuwächsen. Im Mai ist die Rede auch von einem Rekordauftragsbestand in den ersten Monaten des Jahres. Und so kommt es, dass sich der Aktienkurs binnen eines Jahres fast verdreifacht hat. Aktien von Hochtief sind heute leicht im Plus.
Der DAX insgesamt, dem merkt man ein bisschen an, dass Feiertag ist, zumindest in einigen Bundesländern, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist ein ruhiges Geschäft. Dann die Lage im Iran nach wie vor sehr undurchsichtig, was Anleger verunsichert. Auch die KI-Rallye verliert an Schwung. Viele machen sich auch Sorgen, wie es wirtschaftlich hierzulande weitergehen wird, dass es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen könnte, so die Befürchtungen. Und das ist ja alles kein abstraktes Problem, sondern kann wirklich jeden Einzelnen treffen. Nach einer Umfrage von Infratest DIMAP ist die Wirtschaft mittlerweile das drängendste Problem, um das sich die Politik kümmern muss. Und das noch vor dem Thema Migration, das lange Zeit viele Menschen beschäftigt hat. Der DAX heute 0,5% im Plus. Er steht jetzt bei 24.920 Punkten.
Heute Morgen ist mir aufgefallen, dass die Spritpreise vergleichsweise niedrig waren, zumindest im Vergleich zu dem, was wir so seit 3 Monaten erleben. Was sagt das über den Ölpreis aus?
Öl ist wirklich billiger geworden. Der amerikanische Präsident stellt eine baldige Einigung mit dem Iran in Aussicht. Ja, das ist ja wirklich so ein fortwährendes Wechselspiel so zwischen Hoffen und Bangen. Es gibt nach wie vor Unwägbarkeiten. Aber selbst wenn einige Konflikte in der Region gelöst sein sollten, das wird einfach noch eine ganze Weile dauern, bis wieder so etwas wie Normalität einkehren kann, bis die Infrastruktur wieder in Ordnung ist und die Lieferketten wieder funktionieren.
Claudia, dann sag uns zum Schluss noch den Eurokurs und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,1625 Dollar und Die Feinunze Gold wird mit $4.473,40 gehandelt.
Claudia Werle war das in Frankfurt. Danke. Nach uns kommt Kultur heute gleich mit Anja Reinhardt. Da geht es unter anderem um neue Filme im Kino, Masters of the Universe, der He-Man für die Gegenwart. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.